Betrachtungen Teil 4. Der lebendige, jetzige Augenblick. Das Geistige. Der für unser Leben wesentliche Gesichtspunkt. Keine Angst, ich habe nicht die Absicht, eine abstruse Philosophie vorzutragen. Was ich zu sagen habe, beruht auf der Evidenz des gelebten Lebens. Du wirst es entweder selbst nachvollziehen und bestätigen können, oder es ist nicht relevant für dich. In der Lehre rund um die Zen-Praxis wird oft ein Punkt hervorgehoben. Egal worum es geht, es ist jetzt, in diesem Augenblick. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern einzig in der Gegenwart. Dabei muss ich noch etwas ergänzen. Ich spreche von einer Lehre der Zen-Praxis und diese Redeweise hat gleich zwei Ecken. Die eine Ecke besteht darin, dass es eine Lehre des Zen eigentlich nicht gibt. Es gibt keine Zen-Theorie, kein Dogma oder dergleichen. Aber es gibt eine Zen-Praxis und es gibt ausschließlich eine Praxis des Zen. Zen ist wesentlich Praxis. Zen will nichts beweisen, sondern praktiziert sein. Zen kennt kein anderes Ziel als die Praxis. Und das heißt beispielsweise sitzen, aufrecht sitzen, atmen, achtsam dem Atem folgen, den Blick nach innen richten, mit einer Frage, mit einer großen Frage arbeiten, was bin ich? Und offen bleiben für alles, was ist. Um diese Praxis herum gibt es nun aber auch eine Lehre, die darin besteht, dass wir uns einmal über das verständigen, was wir tun. Es gibt keine Theorie der Zen-Praxis, doch es gibt ein Grundverständnis darüber, was wir tun, wenn wir Zen üben. Dieses Grundverständnis bezieht sich einmal auf den rein formalen Aspekt der Zen-Übung, also auf das, was sich lehren und weitergeben lässt. Und es bezieht sich auf das, was sich nicht wirklich lehren, nicht in Worte fassen und weitergeben lässt. Die frühen Zen-Lehrer, und ich spreche hier von den ersten chinesischen Patriarchen in der Nachfolge des legendären Bodhidharma, sprachen gerne davon, Zen sei eine Lehre jenseits der Worte und Schriften, eine Lehre unmittelbar auf den Geist zeigend, die sich auch nur direkt von Geist zu Geist übertragen lasse. Die Übertragung des sogenannten Dharma von einem Zen-Meister auf die folgende Generation war denn auch ein unspektakulärer und dennoch geheimnisvoller Vorgang. Für einen Außenstehenden nicht wirklich nachvollziehbar und trotzdem eine feste Größe in der Tradition, die je nach Übertragungslinie über 80 und 90 Generationen kannte und kennt. Was genau in einer Übertragung übertragen wird, lässt sich mit Worten nicht fassen. Es ist ein mehr denn symbolischer Akt. Es ist ungreifbar, zutiefst immateriell, wie jede echte Zen-Erfahrung auch. Ein Zen-Lehrer, eine Zen-Lehrerin kann anhand bestimmter Indizien nur schließen, dass ihre oder seine Schüler eine echte Erfahrung des Wirklichen gemacht haben und diese Erfahrung bestätigen. Wissenschaftlich verifizieren lässt sich so etwas mit den uns heute bekannten Mitteln nicht. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. In der Zen-Praxis geht es darum, was ich erfahre und des Weiteren, was ich bin, was ich tue. Ich richte den Blick nach innen, um Zeuge dessen zu werden. Ich mache mich dabei nicht zum Gegenstand einer formalen wissenschaftlichen Betrachtung, sondern ich nehme zur Kenntnis, was in mir und um mich herum geschieht und blicke gleichzeitig darüber hinaus. Ich will dabei auch zu keinen bestimmten Erkenntnissen gelangen, weil jede Erkenntnis auch wieder nur eine Vergegenständlichung von etwas wäre, das vielleicht einmal mein Leben gewesen ist. Mir geht es nicht um Erkenntnisse, die ich formulieren und gedruckt mit nach Hause nehmen kann, sondern einzig um den gelebten Augenblick. Ich blicke zwar nach innen, doch ich seziere mein sogenanntes Innenleben nicht, denn ich gehe davon aus, dass jegliches Sezieren und Analysieren auch wieder an dem vorbeischießt, was ich wirklich bin und erfahre. Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner küsse, dann hilft es mir nicht weiter, dass ich analysiere, was während des Vorgangs Küssen alles geschieht. Dass ich meinen Mund auf den Mund des anderen Menschen drücke, dass unsere Zungen sich berühren und so weiter. Wenn ich so an diese Sache herangehe, dann ist es kein Küssen mehr, sondern ein rein physiologischer Vorgang, der vielleicht darin besteht, dass zwei Organismen Flüssigkeiten miteinander austauschen, der aber darüber hinaus keinerlei Sinn mehr ergibt. Das Küssen eines anderen Menschen ist etwas grundsätzlich anderes. Es hat eine andere Qualität, die sich mit wissenschaftlichen Mitteln nicht mehr fassen lässt. In der Zen-Praxis nehme ich allenfalls wahr, welche Energien in mir arbeiten. Die Redeweise von Energien ist etwas vage. Eine Energie ist etwas, das sich nicht wirklich greifen lässt. Doch ich nehme in mir, in meinem Körper und Geist wahr, dass zahllose Prozesse gleichzeitig ablaufen, parallel und auf eine mir nicht fassbare Weise miteinander verwoben. Damit meine ich nicht nur organische, also rein physiologische Vorgänge, sondern auch mentale Vorgänge, psychische Vorgänge, geistige Vorgänge und weitere Prozesse, die noch sublimerer Natur sein mögen. Wenn ich dieses Gewimmel von Prozessen eine Weile betrachte, dann habe ich die Möglichkeit, allmählich etwas Ordnung und Klarheit in das Ganze zu bringen. Das geschieht einmal darin, dass ich allgemeine Strukturen zu erkennen glaube, wie eins mit dem anderen zusammenhängt. Und zum anderen kann ich auch behutsam eingreifen, indem ich dem Gewusel in mir eine allgemeine Richtung gebe. Ich kann mein Augenmerk auf einen bestimmten Punkt richten, auf einen Punkt in meinem Körper, auf einen Aspekt in meiner Wahrnehmung, auf eine Perspektive in meiner geistigen und ethischen Ausrichtung, ohne etwas Bestimmtes dabei zu tun. Und indem ich dabei bleibe, kann ich auch beeinflussen, was in mir gerade vorgeht. Ich bin den Prozessen, aus denen meine personale Existenz besteht, keineswegs hilflos ausgeliefert, sondern kann auch die Führung übernehmen und aktiv gestalten. In welchem Ausmaß ich aktiv gestalten kann, hängt von meiner eigenen Reife, von meiner Erfahrung und Entschlossenheit ab. Es geht nicht alles, doch es geht durchaus einiges. Das klingt jetzt ziemlich kompliziert. Das gebe ich gerne zu. Es ist aber alles andere als kompliziert. Es ist überraschend und verblüffend einfach. Die Komplikationen treten erst ein, sobald ich darüber nachzudenken und alles formal zu kategorisieren beginne. In der Zen-Praxis tauchen die Probleme vor allem auf, wenn ich anfange zu grübeln oder zu denken. Das Denken an sich ist nichts Schlechtes. Und ich muss sogar nachdenken, im Alltag, im Berufsleben, bei jeder anspruchsvolleren Tätigkeit, um Ordnung zu schaffen, Klarheit zu gewinnen, einen Plan zu bekommen. In der lebensweltlichen Praxis ist das Denken nicht nur hilfreich, sondern unabkömmlich. Anders in der Zen-Praxis, in der es um den lebendigen Augenblick, um das Lebendige schlechthin geht. Hier steht mir mein eigenes Denken und Grübeln im Weg. Mein Denken in Begriffen und mit vielen teils unbewussten Annahmen und Vorurteilen schiebt sich wie eine matte Folie zwischen die Wirklichkeit und mich und gibt mir das Gefühl, nicht dabei, nicht involviert, nicht unmittelbar betroffen und irgendwie sogar ausgeschlossen, isoliert, einsam zu sein. Tatsächlich bin ich aber betroffen und ich bin sogar unmittelbar betroffen, weil ich faktisch mitten im Leben stehe, ein Teil davon bin. Nur will mir das Denken eine immer auch begriffliche Vermittlung von etwas geben, was vorher bereits und eben unmittelbar vorhanden und zugegen war. Das Denken kann stören. Und wir kennen das auch bereits aus unserem Alltag, wenn wir davon sprechen, dass einer zu viel denken würde. Wenn ich wissen will, wie dieser rot-gelbe Apfel schmeckt, muss ich nicht herumspekulieren, sondern in den Apfel beißen. Wenn ich mit einem anderen Menschen intim werden will, muss ich nicht lange herumreden und Theorien aufstellen, sondern den Kontakt wirklich herstellen. Nicht ohne mir vorher natürlich das Einverständnis des oder der anderen eingeholt zu haben. Aber das versteht sich von selbst, bei den meisten Menschen zumindest. Also sitze ich in der Meditation und tue nichts. Ich tue nichts und dieses Nichtstun fällt mir außerordentlich schwer. Warum? Weil mir sofort und eigentlich ununterbrochen tausend Dinge einfallen, die ich entweder tun könnte oder noch nicht getan habe, die schön oder aber schrecklich wären, die mir gerade so kommen, ohne dass ich mir Rechenschaft darüber ablegen könnte, warum sie auftauchen und so weiter. Ich sitze vielleicht nur äußerlich still, das ist immerhin auch schon etwas, und habe innerlich mit meinen Dämonen, mit meinen Gedanken und Einfällen, mit meinen Sehnsüchten und Ängsten, eigentlich mit allem zu kämpfen, was in mir so vorgeht. Nach einer geraumen Weile muss ich mir eingestehen, nicht nur, dass es schwierig ist, wirklich in die Stille zu gelangen, sondern dass ich dazu schlechterdings nicht in der Lage bin. Weil ich am Denken klebe. Wie kann ich mich vom Denken lösen? Was muss ich tun, um jenseits des Denkens den lebendigen Augenblick zu erfahren? Und jetzt kommen wir endlich zur Zen-Praxis. Ich habe zwei Antworten für dich. Die erste Antwort lautet: Du kannst nichts tun. Du sollst auch nichts tun. Siehe oben. Und die zweite Antwort lautet: Wir haben unterschiedliche Praxisformen, mit denen wir arbeiten. Eine Form ist ein Werkzeug, auch ein Spielzeug. So wie Kinder sich mit bunten Spielzeugen beschäftigen, um in die Konzentration des freien Spiels zu finden. Zen-Meister Wubong sagte gerne, wir müssen wieder zurück in den Kindergarten, wir sind viel zu klug geworden. Und ich ergänze, wir müssen uns wieder in unsere Sandkasten setzen und mit einfachen Förmchen üben. Diese Formen sind nichts Geheimnisvolles und du wirst sie bereits kennen. Wir setzen uns hin und atmen und folgen aufmerksam unseren Atemzügen, die wir vielleicht sogar zählen, von 1 bis 10 und dann wieder von vorne. Das ist nur ein Beispiel. Oder wir legen unsere Aufmerksamkeit in einen Punkt. Das kann ein Punkt im eigenen Körper, etwa im Beckenbereich oder in der Herzgegend sein. Oder ein Punkt außerhalb. Wir können uns auch etwas vorstellen oder visualisieren. Einen geliebten oder gehassten Menschen oder einen verehrten Lehrer. Wir können mit einer Frage arbeiten. Und hier bieten insbesondere die Koans, japanisch Koans, viele praktische Fragen, die uns schnell an die Grenze unserer vermeintlichen Klugheit führen. Wir können auch ein Mantra rezitieren oder innerlich still wiederholen, nicht um ein Weltmeister im Mantra rezitieren zu werden, sondern um in eine besondere Schwingung, in einen besonderen Zustand zu gelangen und Abstand von unserem kognitiven Gewusel zu gewinnen. Es gibt zahlreiche Formen, die aber wirklich nur Übungsformen, Werkzeuge, Spielzeuge sind, nichts Mystisches, nichts Geheimnisvolles, nichts Esoterisches. Mir hat immer gefallen, was der koreanische Zen-Meister Sung San bezüglich der Mantren gesagt hat. Seine Schüler wollten nicht selten wissen, welches besondere Mantra er empfehlen würde, um möglichst schnell Erleuchtung oder so etwas zu erlangen, und er hat das alles beiseite gewischt und nur gemeint, im Grunde könnt ihr auch Coca-Cola, Coca-Cola rezitieren. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Und er selbst hatte für sich auch ein anderes großes Mantra, doch was er sagen wollte, ist klar. Macht keinen Fetisch daraus. Und jetzt empfehle ich dir, setze dich einfach hin und beginne mit deiner eigenen, mit deiner persönlichen Praxis. Und vor allem, halte daran fest, egal was geschieht, bleibe deiner eigenen Praxis treu. Ohne allzu große Erwartungen zu hegen. Darüber können wir uns gerne ein andermal austauschen, warum die großen Erwartungen an die eigene Praxis ein ebenso großes Hindernis sein können und sind. Lass das alles los und übe einfach immer weiter. Das große Geschenk des lebendigen Lebens, es wird sich als deine eigene Praxis herausstellen.
I sit here quietly, the hours drift, time a silent river. The world keeps turning, I stand still. I watch their laughter, feel no thrill. Once I knew love, it burned so bright.